Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Der FC Bayern gewinnt an der Tabellenspitze weiter und der Doppelabstieg von Hannover und Nürnberg ist vorerst abgewendet. Noch ist alles offen in der Fußball-Bundesliga. Über einen potenziellen Absteiger beugen wir uns genauer, Hannover 96. Dopingtests jetzt auch direkt vor dem Wettkampf. Das ist eine Folge aus dem Blutdoping-Skandal rund um einen Erfurter Arzt. Logische Konsequenz oder unverhältnismäßig besprechen wir gegen Ende der Sendung mit Schwimmweltmeister Marco Koch. Große Welle im Sport machte diese Woche ein Urteil über die Zulässigkeit eines Testosteron-Grenzwerts für Läuferinnen, über die Frage, wie weit ein Sportverband gehen darf. Wenn Athletinnen natürlich erhöhtes Testosteron haben, spreche ich mit dem Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbandes, der die Regel hier in Deutschland nun umsetzen muss. Und im Motorsport geht eine neue Frauenserie an den Start, warum die Veranstalter eine Aufteilung nach Geschlechter wichtig finden. Auch das wird Thema hier. Vergangene Woche gegen den einen Meisterschaftskandidaten aus München. Heute spielt Werder Bremen gegen den anderen, Dortmund. Im Weserstadion steht es nach 38 Spielminuten 0:1. Das Tor für die Dortmunder erzielte Christian Pulisic. Die Dortmunder Fans hoffen noch, was die Meisterschaft angeht. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Der Spruch könnte von Sepp Herberger sein, das steht aber auf einem BVB-Fanbanner im Stadion. Bayern München tat unterdessen, was es tun musste im Titelkampf. Heute gegen die akut abstiegsgefährdeten Hannoveraner ein klarer Sieg. André Siems.
Die Bayern waren sauer, richtig sauer und das trotzdem sie mit 3:1 gewonnen haben. Der Grund war ein Elfmeter kurz nach der Pause, als Jerome Boateng den Ball im Strafraum an den Arm bekam. Eigentlich drehte er sich rechtzeitig weg, es gab keine Verlängerung der Körperfläche und trotzdem zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Es fiel das zwischenzeitliche 1:2 aus Sicht der Hannoveraner, das auch Joshua Kimmich grimmig machte.
Aus meiner Sicht fand ich jetzt persönlich, dass der Jerome da nicht viel mehr machen kann. Also ich habe so gesehen, dass er sich so weggedreht hat und den hier hinbekommt. Ich fand es aus Spielersicht kein Elfmeter.
Auch Bayern-Trainer Niko Kovac konnte nicht fassen, was der Unparteiische da entschieden hatte. Bayern hat sich allerdings das Leben schwer gemacht. 600-prozentige Chancen jagten seine Spieler am Tor vorbei. Nur Lewandowski, Goretzka und Ribéry trafen. Eigentlich zu wenig.
Wir müssen das Spiel nicht mit 2:0 in die Halbzeit bringen, sondern unterm Strich, glaube ich, 4 oder 5:0. Dann passiert gar nichts. Ich glaube schon, dass der Sieg völlig in Ordnung geht. Ich weiß, dass es völlig in Ordnung war. Und deswegen haben wir gewonnen. Wir haben unsere Aufgaben erfüllt. Und schauen wir mal, was jetzt noch passiert.
Mit 3:1 schlägt Bayern Hannover. Arjen Robben ist kurz vor Schluss noch eingewechselt worden und machte sein erstes Spiel seit November 2018.
Und auch wenn es gegen die Bayern war, 0 Punkte sind für Hannover in der jetzigen Situation fatal. Das weiß auch Hannovers Matthias Ostscholek.
Ich kann mich, auch wenn wir hier sehr gut aufgetreten sind, nicht darüber freuen, weil die Punkte zählen und wir haben verloren. Deswegen kann ich das jetzt nicht als Achtungserfolg sehen.
Auf ein Spiel mussten die Hannoveraner besonders genau schauen. Mit diesem Ergebnis in München war schon klar, wenn Stuttgart in Berlin bei der Hertha punktet, dann war es das mit der ersten Liga für Hannover. Aber weil Hertha gegen den VfB siegte, ist auch für Stuttgart noch alles offen, Guido Ringe.
Die Effektivität ist zurück bei Hertha BSC. Lange lief ja nichts, 7 Spiele ohne Sieg, aber gegen den VfB war es wieder rund. Aus wenigen Möglichkeiten 3 Tore erzielt und die reichten gegen insgesamt zu ungefährliche Stuttgarter. Die Berliner Tore, alle in Abstaubermanier, durch Ibisevic, Duda und Kalou. Den Schwabentreffer steuerte Gomez bei. Aber Stuttgart bleibt einfach hinten zu anfällig, vor allem auswärts, und kann in der Offensive zu wenig bewegen. Der Effekt durch den Trainerwechsel hin zu Nico Willig scheint schon wieder verpufft. Stuttgart war zu leblos in Berlin. Während Hertha nach ewigen Wochen ohne Erfolg mal wieder eine Ehrenrunde drehen konnte, vor über 48.000 im Olympiastadion.
Kurzer Einschub, Paco Alcácer erhöht für Dortmund in Bremen auf 2:0. Der VfB auf Platz 16 aktuell mit 24 Punkten, ganz unten also Hannover mit nur 18 Zählern, das nur noch am seidenen Faden in der Liga hängt. Diesen Tabellenletzten nehmen wir jetzt einmal genauer unter die Lupe mit Dennis Draber, der den Blog 96 Freunde betreibt und sich das ganze Jahr über intensivst mit dem Verein auseinandersetzt. Guten Abend.
Guten Abend aus Hannover.
Herr Draber, hoffen Sie noch oder trauern Sie schon?
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vor 9 Jahren, im Jahr 2010, in der Katastrophensaison, als Robert Enke Selbstmord begangen hatte, da hatte Hannover auch 2 Spieltage vor Schluss auf einen Abstiegsplatz gelegen. Da haben wir noch 2 Siege geholt und noch den Klassenerhalt geschafft. Aber ganz realistisch gesagt, wer so eine Saison spielt wie wir diese Saison, der hat es eigentlich verdient, abzusteigen.
Was stimmt denn mit diesem Team nicht, das zum Beispiel seit Oktober 2017 in der Liga auswärts nicht mehr gewonnen hat?
Ja, Sie sprechen den Auswärtsfluch an, 560 Tage. Ich habe gestern gerade einmal nachgezählt. Ja, das ist eine ganz unglückliche Kombination. Man muss ganz klar sagen, wenn man diese Saison analysieren muss und die Fehler sich einmal anschaut, dann sollte man in der Sommerpause anfangen, als einfach schlechte Transfers getätigt wurden, als wichtige Spieler wie Salif Sané und auch Martin Harnik den Verein verlassen haben und kein gleichwertiger Ersatz gefunden wurde.
Also die angemahnte fehlende Breite im Kader, die ja der damalige Trainer André Breitenreiter schon ansprach, die war auch ausschlaggebend?
Kurioserweise waren ja Horst Held und André Breitenreiter zu Beginn der Saison noch sehr überzeugt von ihrem Kader. Das hat sich dann mit der Zeit etwas gewandelt. Letzten Endes muss ich sagen, die Transferpolitik von Horst Held finde ich persönlich unglücklich. Blick zurück. Er hat auch sehr viele Leihspieler dazu geholt, die sich nie so richtig in Hannover eingelebt haben. Beispielsweise Bobby Wood, auch Kevin Wimmer, Asano. In der Winterpause dann noch 2 weitere Leihspieler geholt. Ich glaube nicht mit so vielen Leihspielern, dass dann ein Kader aufgebaut wird, bei dem sich alle Spieler zu 100% mit Hannover 96 identifizieren. Das war sicherlich auch ein Fehler in der Kaderzusammenstellung, weshalb wir da jetzt unten drin stehen.
Gut, jetzt haben wir das Ganze sportlich analysiert, aber ist es nicht so, dass wenn man momentan über Hannover 96 nachdenkt, dann denkt man hauptsächlich über die Querelen im Gesamtverein, also sowohl Profis als auch e.V. nach. Der Streit um die 50-plus-1-Regel, der Machtkampf mit Profichef Martin Kind im Verein, wo jetzt ja die Gegner Kinds das Sagen haben. Wie viel Ausschlag gibt das?
In der Tat, ich glaube, das hat die ganze Stadt, das Umfeld, den Verein sehr gelähmt diese Saison. Beziehungsweise es hat auch schon in der Saison zuvor angefangen mit dem Stimmungsboykott der aktiven Fanszene, hat sich dann diese Saison fortgesetzt, auch außerhalb der Spiele. Dann gab es im März diese ja mittlerweile schon berühmt gewordene Mitgliederversammlung, bei der der Riss zwischen Fanszene und damaliger Vereinsführung sehr offensichtlich zu sehen war. Und das erlebt den ganzen Verein natürlich schon. Ich habe etwas Hoffnung für die Zukunft. Es gibt zurzeit gute Signale aus beiden Richtungen, sowohl von der Opposition, der Fanszene, als auch aus der Vereinsführung, dass beide Seiten wieder aufeinander zugehen wollen, gemeinsam arbeiten wollen. Der Antrag auf die Ausnahmegenehmigung für 50-plus-1 ruht ja zurzeit. Deshalb habe ich Hoffnung für die Zukunft, aber zurückblickend hat das den Verein unglaublich gelähmt. Das ist richtig.
Der Berliner Tagesspiegel schreibt zum Beispiel, Hannover 96 hat in dieser Saison deutlich mehr Pressemitteilungen veröffentlicht als Tore geschossen. Ist dieses Vereinsumfeld einfach zu unruhig für erstklassigen Fußball?
Nein, so unruhig kann man eigentlich nicht sagen. Es sind sehr viele unglückliche Faktoren zusammengekommen. Wir haben ja sehr lange Zeit Erstliga-Fußball in Hannover gehabt, am Stück, 14 Jahre, glaube ich. Und jetzt in den letzten Jahren, als mehrere Sachen zusammengekommen sind, falsche Entscheidungen im Sportlichen plus die politische Konstellation mit der 50-plus-1-Auseinandersetzung. Ich glaube, dieses Zusammenspiel dieser Faktoren hat dann dazu geführt, dass dann auch in der Bundesliga jetzt für uns der Abstieg bevorsteht.
Lassen Sie uns noch kurz aufs Restprogramm schauen, denn noch ist der Abstieg ja nicht besiegelt. Zu Hause gegen Freiburg und in Düsseldorf. Stuttgart dagegen gegen Wolfsburg und auf Schalke und Nürnberg gegen Gladbach und in Freiburg. Wer hat denn da nun das leichtere Restprogramm?
Ja, alle Vereine tun sich ja zurzeit enorm schwer, überhaupt einen Punkt einzufahren. Alle 3 Vereine haben ja heute auch wieder verloren. Und natürlich hat Hannover 96 noch eine theoretische Restchance. Sie müssten jetzt beide Spiele gewinnen und Stuttgart und Nürnberg dürften nach Möglichkeit keinen Punkt mehr holen. Ich denke, am Ende wird Stuttgart auf Platz 16 stehen, auch wenn mein hannoversches Fanherz natürlich hofft, dass wir den Klassenerhalt über die Relegation doch noch schaffen.
Und das konnte Dennis Draber bei uns im Deutschlandfunk ausschütten heute, sein hannoversches Fanherz. Vielen Dank an den Betreiber des Fanblogs 96 Freunde.
Gerne.
Auch Nürnberg hätte heute schon theoretisch absteigen können, aber weil die Konkurrenz aus Stuttgart weiter dabei bleibt, ist bei Nürnberg trotz der heutigen Niederlage in Wolfsburg nichts besiegelt. Jörg Tegelhütter.
Für den 1. FC Nürnberg geht es weiter in Richtung zweite Liga, für den VfL Wolfsburg wohl in den internationalen Wettbewerb. Das sind die Erkenntnisse nach einem unspektakulären 2:0 der Niedersachsen gegen den Vorletzten aus Franken. Klaus profitierte in der 38. Minute von einem krassen Abwehrfehler der Gäste und brauchte den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben. Tisserand sorgte dann mit einem wuchtigen Kopfball nach Freistoß von Memedi für die Entscheidung zugunsten des Tabellensechsten. Der VfL tat vor 22.500 Zuschauern nicht mehr als nötig. Nürnberg war vor allem nach dem Wechsel viel zu harmlos und hat bei einem Rückstand von 5 Punkten auf den Relegationsplatz nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt.
Mönchengladbach und Hoffenheim wollen das Gleiche, einen Platz im Europapokal. Rechnerisch ist noch vieles möglich, von der Champions League bis zu leeren Händen. Heute nahmen beide einen Punkt mit vom 2:2, Marc Eschweiler.
Es war ein schmeichelhafter Punktgewinn für Borussia Mönchengladbach. Beim 2:2 gegen Hoffenheim profitierte die Heimelf von der fahrlässigen Chancenverwertung der Gäste. Hoffenheim führte durch einen Kopfballtreffer von Kader Zabek zur Pause hochverdient mit 1:0, ließ allerdings im ersten Durchgang bereits eine Vielzahl an Chancen liegen. Auch in Hälfte 2 war Hoffenheim vor dem gegnerischen Tor nicht konsequent genug. Nur Amiri gelang mit einem sehenswerten Volleyschuss die zwischenzeitliche 2:1 Führung. Die insgesamt schwachen Gladbacher waren zumindest in ihrer Chancenverwertung konsequenter. Ginter und der eingewechselte Drimmitsch strafen jeweils zum Ausgleich.
Gladbachs Jan Sommer kann mit dem Punktgewinn gut leben, denn
er gibt uns ein gutes Gefühl. Ganz ehrlich, am Schluss fühlt es sich an wie ein Sieg. Und das ist einfach ein positives Gefühl, das wir jetzt mitnehmen. Wir haben uns heute bewiesen, dass wir noch da sind. Dieses Spirit wieder und probieren, die nächsten Spiele zu nehmen.
Und jetzt ist Halbzeit in Bremen zwischen Werder und Borussia Dortmund. Dortmund führt 2:0. Heiko Neugebauer berichtet.
2:0 führt Borussia Dortmund im Bremer-Weser-Stadion und es sind genau die beiden Spieler für die Dortmunder, die Torschützen, die für die gesperrten Reus und Wolf auf dem Platz stehen. Der erste, Christian Pulisic, schon nach 6 Minuten erfolgreich, Alleingang aus 40 Metern von der halbrechten Position. Kein Bremer war in der Lage, ihn zu stoppen. Er machte das 1:0, das zweite Tor durch einen direkt verwandelten Freistoß von Pablo Alcacer in der 41. Minute. Die Dortmunder in allen Belangen im Bremer-Weser-Stadion bislang hoch überlegen und vor allem die Geschwindigkeitsvorteile sind augenfällig. Für die Bremer geht das bislang hier heute Abend alles viel zu schnell.
Dann wagen wir mal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Bayern München mit 74 Zählern auf Platz 1, dahinter Dortmund stand jetzt mit 72 Zählern. RB Leipzig hat 65 Punkte auf Platz 3 und Eintracht Frankfurt spielt erst morgen, hat 54 Zähler. Dahinter Gladbach, Wolfsburg und Hoffenheim, alle innerhalb einer 2 Punkte, haben 2 Punkte, die sie trennen. So, jetzt finde ich die Worte wieder und schaue nach unten in der Tabelle. Der FC Augsburg hat 31 Zähler auf Platz 14, gefolgt von Schalke mit 30 Punkten. Beide müssen noch spielen an diesem 32. Spieltag. Der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz mit 24 Punkten. Dahinter Nürnberg mit 19 und Hannover 96 mit 18 Zählern. In Hamburg ist was los. Der HSV lässt sich im Aufstiegskampf aus der zweiten Liga in den letzten Wochen völlig die Butter vom Brot nehmen. Heute zu Hause gegen Ingolstadt eine 0:3 Niederlage und die könnte kurz vor Saisonende nochmals alles auf den Kopf stellen. Mats Nicholson.
Die HSV-Bosse hatten sich klar bekannt zu Trainer Hannes Wolf. Vor dem Spiel. Nach diesem schlimmen 0:3 klingt Sportvorstand Ralf Becker schon anders.
Wir haben uns letzte Woche da relativ klar positioniert. Trotzdem muss man nach so einem Spiel sich einfach mal in Ruhe zusammensetzen, muss die Situation besprechen. Dann gibt es da heute nichts mehr zu dem Thema zu sagen.
Also keine Rückendeckung mehr für den Trainer. Der HSV liegt am Boden. Nach der Niederlage gab es Häme und Wut aus der Fankurve. Fassungslos standen die Profis vor ihren Anhängern. Verteidiger Rick van Drongelen verließ unter Tränen den Platz. Sein Trainer Hannes Wolf musste das alles mit ansehen.
Es ist jetzt keiner hier, dem das egal ist und wollen natürlich alle und haben uns gewünscht, hier heute zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Und es lässt ja keinen kalt. Das sind Menschen, die ihre Leidenschaft auch beim Fußball lassen, auch hier im Verein. Und deswegen ist es natürlich keinem egal.
Schon nach 7 Minuten wurde klar, dieser HSV ist total verunsichert. Ein Stellungsfehler im Mittelfeld. Dann liefen 2 Ingolstädter gegen 4 Hamburger Richtung Tor. Und trotzdem konnte Lescano das frühe 1:0 schießen. Später dann war da nur noch Angst im Team des HSV. Wenn Hannes Wolf Trainer bleibt, hat er 8 Tage Zeit, um das Team auf das Duell gegen den direkten Konkurrenten Paderborn vorzubereiten.
Das ist der Punkt, der entscheidend ist. Mit 2 Siegen wären wir Dritter. Das heißt, die Möglichkeit, den Relegationsplatz zu erreichen, ist da. Und deswegen ist unsere klare Verantwortung, aufzustehen, uns aufzurichten.
Im Abstiegskampf der zweiten Liga geht's für Magdeburg weiter runter nach einer 2:4 Niederlage beim VfL Bochum. Christian Schulze.
Der 9. Heimsieg des VfL Bochum in dieser Saison sorgt nun auch rechnerisch für den Klassenerhalt in Liga 2. Kurz vor Ende einer ereignisarmen ersten Halbzeit brachte Silver Gamvola die Hausherren in Führung. Diese Führung konnte der VfL durch Yannick Bandowski in der 51. und nach einer Stunde durch Tom Weiland komfortabel ausbauen. Der erste Magdeburger Treffer ließ nach 64 Minuten kurz Hoffnung bei den Gästen aufkeimen. Die erstickte Weiland aber mit seinem zweiten Treffer 6 Minuten vor dem Schluss. Am Sieg änderte dann auch das zweite Magdeburger Tor durch Kapitän Beck zum 4:2. Entstand nichts mehr.
Sandhausen dagegen steigt aus den brandgefährlichen Rängen mit einem 3:2-Sieg beim Tabellenfünften Heidenheim. Julia Metzner.
Erleichterung ja, Riesenjubel nein. So beschrieb Sandhausens Trainer Koschinat die Gemütslage nach dem Auswärtssieg in Heidenheim. Denn nach dem 3:2-Erfolg kann der SVS zwar nicht mehr direkt absteigen, der endgültige Klassenerhalt ist aber noch nicht perfekt. Freude war trotzdem erlaubt, denn Sandhausen lag 2-mal zurück. Tomalla hatte für das Heidenheimer 1:0 zur Pause gesorgt. Nach dem Ausgleich durch Wuten brachte Mainka Heidenheim wieder in Führung. Aber Sandhausen schlug zurück. Paccarada und erneut Wuten sorgten für den 3:2-Erfolg. Für Heidenheim wird der Bundesliga-Aufstieg damit immer unwahrscheinlicher.
Es soll ein 2. Fußballtempel entstehen in Frankfurt. Die Funktionäre des Deutschen Fußballbundes sagen schon jetzt, die neue DFB-Akademie soll das Harvard des deutschen Fußballs werden. Die neue Zentrale soll die Arbeit mit den 17 Nationalmannschaften, dem Trainer- und Schiedsrichterteam, stärker professionalisieren und vernetzen. Außerdem soll die Verwaltung des DFB mit unter dieses Dach kommen. Damit soll auch der Vorsprung anderer Nationen, vor allem im Nachwuchsbereich, aufgeholt werden. Gestern gab es auf der ehemaligen Galopprennbahn in Frankfurt-Niederrad den ersten Spatenstich. Ludger Fittkau berichtet über die Vorhaben des DFB.
1, 2, 3.
Projektleiter Winfried Nass gibt das Kommando. Rund 12 Männer und eine Frau stechen mit ihren Spaten in den sandigen Boden der ehemaligen Galopprennbahn Frankfurt-Niederrad. Mit der Feier beginnt der Bau der sogenannten DFB-Akademie. Der rund 150 Millionen Euro teure Neubau wird künftig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main beherbergen. Zusätzlich sollen die 17 Auswahlmannschaften des DFB sowie Trainer und Schiedsrichter regelmäßig zu Lehrgängen zusammengeholt werden. Trainieren werden sie mit atemberaubendem Blick auf die Frankfurter Skyline. Die einzige Frau, die aktiv beim Festakt dabei ist, heißt Martina Voss-Tecklenburg und ist die neue Bundestrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft. Wenn die DFB-Akademie in 2 Jahren eröffnet werden soll, läuft ihr Zeitvertrag freilich aus. Darauf weist Voss-Tecklenburg beim Gespräch im Baustellenzelt hin, als die schlagfertige Duisburgerin gefragt wird, ob sie sich auf die neue DFB-Zentrale freue.
Ja, ich freue mich sehr darauf. Also erstmal muss ich ja sagen, ich höre immer zweite Jahreshälfte 2021. Mein Vertrag geht bis August 2021. Also kleiner Fingerzeig, würde gerne mit dabei sein.
Ein Fingerzeig, den die amtierenden DFB-Oberen Reinhard Raubal und Rainer Koch wohl sehr genau wahrgenommen haben dürften. Vor allem Raubal betont, dass die DFB-Akademie dazu dienen solle, bei der Nachwuchsförderung des Verbandes England und Frankreich nachzueifern, deren Fußballverbände die DFB-Ausbildung in den vergangenen Jahren überholt hätten. Etwa in Sachen Spieltempo und Technik.
Wir müssen neidvoll anerkennen, dass die Engländer, die wir immer wegen des Kick-and-Rush-Fußball gescholten haben, die haben wir überhaupt nicht beachtet, wie die mit ihren Jugendmannschaften an uns vorbeigerannt sind. Und wenn man nochmal einen Blick nach Frankreich rübernimmt, die haben uns auch im Griff da diesbezüglich. Und es ist kein Wunder, dass viele französische Spieler, übrigens auch in Frankfurt, ja jetzt in der Bundesliga spielen. Und das müssen wir wieder aufholen. Dazu ist die Akademie da, denn es reicht nicht, wenn wir einen wunderschönen Bau hier herstellen mit wunderschön viel Geld, sondern der Inhalt ist entscheidend. Da muss Inhalt rein.
Für den Inhalt ist vor allem Oliver Bierhoff verantwortlich. Seit einem Jahr ist er als DFB-Direktor für die neue Akademie und die Nationalmannschaften zuständig. Bierhoff erinnert noch einmal daran, dass seine Idee, auch die Verwaltung des Fußballverbandes in den Neubau auf der alten Pferderennbahn zu integrieren, am Anfang auf große Widerstände stieß.
Ich kann mich auch noch an ein Gespräch im Auto mit Herrn Zwanziger erinnern, Herr Dr. Rauball, wie wir da gesessen haben, wo er mich niedergemacht hat, weil ich die Idee hatte, da die Verwaltung mit der Akademie zusammen zu machen. Ja, es hat lange gedauert, aber ist bei solchen Projekten halt auch. Es ist auch mal eher viel kleiner geplant worden, aber ich bin dankbar und ich glaube, das ist total entscheidend, dass hier der gesamte DFB hinzieht. Es war ja am Anfang mal so der Gedanke, schafft man dort das Sportliche zu Hause nur im sportlichen Bereich.
Bierhoff hält es jedoch für bedeutsam, dass die DFB-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der neuen Akademie auch den Sport tagtäglich erleben können. Mehrere Naturrasenplätze, 33 Übernachtungszimmer oder Seminar- und Konferenzräume sollen für Sportler und Trainer eine anregende Fußball-Campus-Atmosphäre bieten.
Und ich sehe da natürlich schon auch so ein spontanes Zusammentreffen, was es jetzt einfach noch nicht gibt. Also zurzeit ist es einfach so, man kann sich natürlich treffen, man organisiert ein Meeting. Jeder, der solche Meetings macht, weiß, der eine kommt mit dem Zug zu spät, der andere muss früher weg. Und hier ist es einfach so, dass natürlich dann ähnlich wie in den Leistungszentren bei den Vereinen die Spieler, die Trainer, die Schiedsrichter, die Verantwortlichen, auch die aus der Verwaltung, sich den ganzen Tag über den Weg laufen und dann einfach auch Gespräche einfach spontan zusammenkommen.
Der Baubeginn für die neue DFB-Akademie hatte sich allerdings jahrelang verzögert, da der Galopprennverein das Gelände in Niederrad nicht räumen wollte. Doch ein Bürgerentscheid 2015 für den Erhalt der Pferderennbahn scheiterte, ebenso wie der Klageweg. Zu den Ehrengästen, die auf dem Bauplatz für die künftige DFB-Akademie feiern, gehört Rosemarie Heilig. Die ehemalige Fußballerin ist die heutige grüne Umwelt- und Frauendezernentin der Stadt Frankfurt am Main. Was die angedachten Reformen und Umwälzungen des DFB angeht, ist sie aber noch mit einem unzufrieden. Sie wünscht sich jetzt die ehemalige Frauenbundestrainerin Silvia Neid an der DFB-Spitze.
Sie war ja nicht nur eine ganz hervorragende Trainerin. Es wäre natürlich notwendig, um da auch mal ein Zeichen zu setzen. Ja, also ich meine, es ist ja auch immer noch eine brüllende Ungerechtigkeit, dass Frauen im Fußball wesentlich weniger verdienen. Da werden ja Millionen verschoben und die Mädels, was kriegen sie? Ein Kaffeeservice, ne?
Das gab's nämlich damals zum ersten Titel 1989 als Prämie vom Verband. Die neue DFB-Akademie soll den deutschen Fußball konkurrenzfähig halten. Aber was macht die Konkurrenz denn jetzt genau anders als der DFB bisher? Haben vor ein paar Jahren nicht noch viele bei Deutschland und seinen Nachwuchsleistungszentren abgeschaut? Barbara Kostolnik erzählt uns, was bei Weltmeister Frankreich so im Hintergrund abläuft.
Frankreichs jugendliche Fußballkünstler sind derzeit in aller Munde. Kinderaugen leuchten, wenn Kylian Mbappé, selbst gerade einmal 20 Jahre alt und doch einer der teuersten Spieler der Welt, auftaucht, wie jüngst im Pariser Vorort Bondy. Ich möchte so werden wie er, stottert der 5-jährige Ludo vor Aufregung. Gerade ist sein Idol vorbeigelaufen. Die Brille sitzt schief, die Nase läuft, Ludo ist glücklich. In Bondy hat Mbappé 10 Jahre gespielt, gedribbelt. Dort ist er aufgewachsen. Regelmäßig kommt er dorthin zurück. Jeder weiß, wie wichtig mir Bondy ist. Dort bin ich zu dem Fußballer, zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Mbappé ist nur eines der Juwelen des neuen französischen Fußballs. Dembélé, Martial, Rabiot, sie sind zwischen 18 und 22 Jahre alt, hochtalentiert und ungeheuer begehrt. Dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein in Frankreich. Wir fördern so viele junge Spieler, seufzt der Redaktionsleiter der Sportzeitung L'Équipe, Jérôme Casadieu. Und wenn sie fertige, reife Spieler sind, mit 24, gehen sie nach England oder sonst wohin. Der französische Fußball mag derzeit das Maß vieler Dinge sein. Die französische Liga ist es noch nicht. Auch wenn Paris Saint-Germain Neymar in die Ligue 1 gelockt und Mbappé dort gehalten hat. Das Modell des französischen Fußballs ist es, junge Spieler auszubilden und vor allem sie regelmäßig spielen zu lassen, um sie dann meistbietend zu verkaufen. So sichern die französischen Vereine ihr finanzielles Überleben, im Prinzip also das Modell Freiburg oder Mainz auf die Ligue 1 übertragen. Für die französische Nationalmannschaft ist diese Vereinsarbeit ein Glücksfall. Frankreichs Fußballverband schreibt den Profivereinen der ersten und zweiten Liga vor, dass sie ausbilden müssen. Es gibt sogenannte Frühbildungszentren, da kommen die Kinder mit 13 Jahren hin. Vorher wurden sie gescoutet in den Vereinen. In diesen Frühbildungszentren bleiben sie 2 Jahre und dann gehen sie in eines der Ausbildungszentren der Vereine. Nach der goldenen Zeit, dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1998 und der Europameisterschaft 2000, war es dünn geworden mit der Jugendarbeit. Trotz der Euphorie fehlte der Nachwuchs. Seit einigen Jahren aber hat sich Frankreich vermehrt neue Rekrutierungsgebiete erschlossen, mit weltmeisterlichen Folgen. Der französische Fußballverband hat vor allem im Amateurbereich herausragende Arbeit geleistet. Viele Clubs sind in den Banlieues, also den Vororten der Städte, angesiedelt. Und da kommen folglich viele exzellente junge Spieler her. Aber sie kommen nicht nur von dort. Besonders stolz ist der französische Fußballverband auf sein Trainings- und Ausbildungszentrum vor den Toren von Paris. Le Temple, der Tempel, nennt man den Komplex, reichlich unbescheiden. Seit 1988 wird dort der Fußballnachwuchs gehegt und gepflegt. Die Residenzen heißen Zukunft, Elite oder Hoffnung. Eine Fußballwerkstatt auf 56 Hektar Fläche mit 9 Fußballfeldern, 300 Betten und all das mitten im Wald, was nicht nur die Spieler, sondern auch der Nationaltrainer Didier Deschamps sehr zu schätzen weiß.
Voilà, Clairefontaine, c'est la maison du football.
Das ist das Haus des Fußballs mit einer enormen Aktivität, optimaler Infrastruktur. Hier passen alle Details zusammen, um Fußball auf hohem Niveau zu zelebrieren. Clairefontaine gehört zu den besten Fußballzentren in Europa und der ganzen Welt. 2016, während der Euro im eigenen Land, war Clairefontaine noch einmal erweitert und modernisiert worden. Und die stetige Nachwuchsarbeit trug goldene Früchte. Wie man weiß, wurde Frankreich vergangenes Jahr Weltmeister. Und an französischem Fußballnachwuchs mangelt es seitdem noch viel weniger.
Premiere heute am Hockenheimring. Eine internationale Rennserie auf dem Niveau der Formel 3 allein für Frauen ging zum ersten Mal an den Start. Die W-Series soll Frauen eine Chance im Motorsport geben. In der Formel 1 fuhren bisher nur 2 Frauen seit 1950. Über die Hintergründe dieser neuen Rennserie konnte ich mit der Journalistin Bianca Leppert sprechen, die sich seit vielen Jahren mit Motorsport beschäftigt. Erste Frage an Sie, Frau Leppert. Was gilt denn überhaupt als Grund, warum sich die Frauen bisher nicht häufiger bis hoch in die Formel 1 durchsetzen konnten?
Ja, also was viele Leute da gerne mal behaupten, ist, dass es an dem Thema Kraft liegt, also dass Frauen einfach nicht genug Kraft haben und körperlich nicht dazu in der Lage wären, Formel 1 zu fahren. Allerdings muss man dazu wissen, das ist eigentlich Quatsch, weil es kommt wirklich im Motorsport mehr auf Ausdauer oder auf Ausdauerkraft an. Das heißt, die reine Muskelkraft ist nicht das Thema. Die Frauen trainieren da genauso, müssen vielleicht ein bisschen mehr trainieren, aber die sind dann wirklich auf dem gleichen Stand wie Männer. Das heißt, es liegt nicht am Thema Kraft, sondern es liegt eher daran, dass halt schon relativ wenige Mädchen jetzt in jungen Jahren mit Kartsport anfangen. Das ist ja so die klassische Leiter, die man erklimmt im Motorsport. Man beginnt schon mit 8 Jahren im Kartsport und arbeitet sich so von einer Nachwuchsserie zur anderen weiter und fährt dann im besten Fall Formel 1. Und wenn eben schon relativ wenig Mädchen da an der Basis dabei sind, ist es halt so eine statistische Sache am Ende des Tages, weil man kann sich halt auch an einer Hand abzählen, wie viel von den Jungs, die da mit 8 Jahren anfangen, es dann tatsächlich in die Formel 1 schaffen. Und so ist es dann natürlich, wenn noch ein viel geringerer Anteil an Mädchen damit startet, am Ende des Tages auch so, dass da einfach viele auf dem Weg in die Formel 1 und in die nächsthöhere Kategorie, ja, auch oft aus finanziellen Gründen, weil es einfach eine teure Geschichte ist, dann hängen bleiben.
Wie teuer ist denn diese Geschichte?
Also im Kartsport rechnet man mittlerweile so mindestens mit einem Budget, wenn man das professionell betreibt, von über 100.000 Euro. Also das ist vielleicht noch nicht in der kleinsten Kategorie ab 8 Jahren so, aber man fährt da in der Regel schon, bis man 14, 15 ist. Und man kann sich dann vorstellen, wie viel Geld da nötig ist über die Jahre. Und wenn man wirklich in die Formel 1 kommen will, da geht es dann um Millionenbeträge. Also man verdient als Rennfahrer in diesem Nachwuchs hier nichts, sondern muss halt wirklich das Budget über Sponsoren auftreiben. Und erst wenn man dann wirklich in der Formel 1 angekommen ist und da auch ein gutes Cockpit erwischt, also ein Profi-Cockpit, kann man damit Geld verdienen. Das heißt, da straucheln dann halt viele Fahrer und Fahrerinnen dran.
Gut, also die Nachwuchsbasis ist relativ dürftig, das haben wir verstanden. Und es scheint schwierig zu sein, selbst dann auch auf hohem Niveau wirklich Sponsoren zu finden als Frauen. Mhm. Wie will denn die W-Series, die ja jetzt gestartet ist, das Ganze ändern?
Ja, also man hat da 2 Ansatzpunkte. Zum einen möchte man eine neue Vorbildfunktion schaffen. Also da ist der Gedanke, vielleicht kann man viel mehr Mädchen oder auch Eltern motivieren, wenn es solche Role Models, also Vorbilder gibt, die da in dieser Serie fahren, dass sich etwas in den Köpfen ändert bei den Menschen. Also dass die Eltern dann auch sagen, hey, meine Tochter kann das auch schaffen. Ich versuche dann mit der eine Kartkarriere zu starten. Und das ist halt der eine Punkt, dass so ein bisschen ein Umdenken geschieht, dass auch Frauen Rennfahrerinnen einfach sein können. Der andere Punkt ist, dass man, was das Finanzielle angeht, dann nachhelfen möchte. Die Fahrerinnen in der W Series bekommen die komplette Saison, also diese 6 Rennwochenenden bezahlt. Das heißt, sie müssen eigentlich nur ihren Helm mitbringen und ansonsten kein Budget auftreiben. Das ist dann natürlich eine verlockende Geschichte.
Welche Resonanz gibt es denn darauf in der Motorsportwelt jetzt? Wird das Ganze überhaupt ernst genommen?
Also die Resonanz ist sehr zwiegespalten. Die Serie polarisiert auf jeden Fall. Das Thema ist, es gibt schon einige Leute, die sagen, ach, das ist ja klasse, damit fördert man Frauen im Motorsport. Aber interessant ist, dass eben gerade viele erfolgreiche Rennfahrerinnen das kritisieren, weil sie halt sagen, warum muss man, um Frauen im Motorsport zu fördern, sie von Männern abgrenzen? Also warum kann man nicht hingehen und einfach solche Förderprogramme für Frauen gründen, so wie es auch von verschiedenen Unternehmen ja Förderprogramme für junge Nachwuchsrennfahrer gibt, die dann womöglich irgendwann mal in der Formel 1 landen. Sebastian Vettel ist da auch von vielen unterstützt worden. Also warum kann man nicht sowas speziell auch für Frauen auflegen? Und warum muss man sie von Männern trennen? Abgesehen davon ist es ja auch so, dass die Frauen sich früher oder später ohnehin gegen Männer beweisen müssen. Also es wird niemand direkt aus dieser W-Series den Sprung in die Formel 1 schaffen. Von daher ist diese Kritik durchaus berechtigt.
Und die W-Series sagt aber, die letzten Jahre haben gezeigt, dass es ohne Abgrenzung gar nicht möglich ist?
Ja, also die sind halt der Meinung, auch dass es gerade, was jetzt das Budget und so weiter von Sponsoren angeht, der nachhaltigere Business Case ist, dass es nicht so einfach wäre, da Unternehmen zu finden, die dann wirklich nur ausgewählt einzelne Frauen unterstützen. Und sie glauben halt, dieses Gesamtpaket mit dieser Serie, wie sie so ist, dass sie einfach viel mehr Aufmerksamkeit generiert und deshalb die Frauen auch so dann besser gefördert werden können. Es gibt aber auch jetzt ein Pro-Argument, nämlich Frauen, die jetzt ansonsten vielleicht ihre Rennfahrerkarriere hätten beenden müssen, haben dann den Vorteil, dass sie so einfach wieder einsteigen können und das Budget gestellt bekommen. Und das dann unter Umständen dazu führen kann, dass sie dann doch irgendwie nochmal neuen Schwung bekommen und andere Rennserien fahren können danach. Das ist eben so das, was auch dafür sprechen kann, das als Chance zu nutzen. Und dann muss man aber schauen, wie die Karriere dann weitergeht.
Die Journalistin Bianca Leppert über Für und Wider einer neuen Rennserie allein für Frauen im Motorsport. Der Dopingskandal rund um einen Erfurter Arzt hat in den vergangenen Wochen für viele Schlagzeilen gesorgt. Bisher ist bekannt, dass mindestens 21 Sportler aus 8 Ländern und 5 Sportarten Teil des Blutdopingsystems gewesen sein sollen. Und es gibt Konsequenzen. Diese Woche wurde bekannt, die Dopingkontrollen in Deutschland werden verschärft. Mein Kollege Sebastian Krause von der ARD-Doping-Redaktion hat herausgefunden, jetzt wird sogar vor dem Wettkampf getestet. Wir hören seinen kurzen Nachrichtenbeitrag nochmals an.
Dopingtests direkt vor dem Wettkampf, also Urin- und Blutproben abgeben kurz vor dem Start, das gab es bisher nicht und galt auch als unverhältnismäßig und den Athleten schwer zuzumuten. In Deutschland ist dieses Tabu jetzt offensichtlich gebrochen worden. Wie die nationale Anti-Doping-Agentur NADA auf Anfrage mitteilt, hat sie zum Beispiel schon im Radsport Proben am Wettkampftag bzw. kurz vor dem Start nehmen lassen. Und auch in anderen Sportarten würde das jetzt in der Kontrollplanung zur Anwendung kommen. Im Zuge des Dopingskandals um den Erfurter Arzt Mark S. war bekannt geworden, wie Sportler beim Blutdoping nicht erwischt werden können. Und zwar, wenn sie sich das Blut tatsächlich erst kurz vor dem Wettkampf reinfundieren lassen. Was bisher als unwahrscheinlich galt, weil zu gefährlich für die Gesundheit des Sportlers. Die bisherige Erkenntnis war, dass am Abend zuvor noch verbotene Methoden angewendet wurden, heißt es in einem Statement der NADA. Dieses Zeitfenster habe man abgedeckt. Jetzt müsste auch der neu identifizierte Zeitraum abgedeckt werden.
Und dazu wollten wir die Meinung eines Athleten genauer hören und haben den Schwimmweltmeister Marco Koch angerufen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Koch, Dopingtests bis kurz vor dem Start, ist das verhältnismäßig?
Also ich sag mal, eine kleine Urinprobe noch abgeben wäre für mich jetzt kein Problem, aber sobald es dann auch ans Blut geht, ist es vielleicht ein bisschen fragwürdig.
Warum?
Weil ich hatte in Kasan zum Beispiel eine Kontrolle, da hat die Ärztin nicht gut gestochen, ich konnte meinen Arm nicht mehr strecken. Sowas 20 Minuten direkt vorm Start passiert, ist natürlich der Wettkampf so gut wie gelaufen.
Man hört ja häufig gerade bei Urintests, dass Athletinnen und Athleten da manchmal auch länger warten müssen, weil das eben nicht einfach immer so auf Knopfdruck geht. Können Sie sich das kurz vor dem Wettkampf vorstellen?
Also meine erste Kontrolle hat auch fast 4 Stunden gedauert, weil es ging halt einfach nicht. Also es kann schon mal sein. Das macht dann natürlich sehr viel Druck, wenn man ja direkt vorm Start eben noch aufs Klo gehen muss, weil man sonst vielleicht nicht starten darf. Also bei uns im Schwimmen ist es so, dass wir eigentlich dann bei einer internationalen Meisterschaft direkt nach dem Start kontrolliert werden. Und ich sehe für mich persönlich keinen Grund, wieso man das nicht auch weiter so beibehalten kann. Weil was soll man in den 20 Minuten, wenn man komplett die ganze Zeit überwacht wird in der Zeit, denn noch irgendwie manipulieren, da hat man ja auch keine Chance.
Nun ist es ja nicht so, dass wirklich alle Athletinnen und Athleten in allen Sportarten bei internationalen Meisterschaften direkt nach dem Wettkampf dann auch getestet werden. Und ja, es gab eben Hinweise darauf, dass es eine Kontrolllücke gab vor dem Wettkampf.
Ja, also generell bin ich natürlich für verschärfte Kontrollen oder Kontrollen, aber natürlich dann auch nicht nur in Deutschland, sondern einfach überall. Dass das halt einfach gerecht unter allen Athleten ist. Ich meine, wir sind alle für einen sauberen Sport und ja, da sollte man schon bereit sein. Aber wie gesagt, kurz vorm Start eben noch Blut abgeben und da eben mögliche Verletzungen dann riskieren oder negative Einflüsse auf die Rennen ist natürlich auch schwer zu rechtfertigen.
Jetzt wird das Ganze ja gerne auch dann so dargestellt, dass die Athletinnen und Athleten das selbst eher ablehnen, weil man das eben als Tabubruch ansieht. Also da würden Sie sich gar nicht unbedingt auf die Seite stellen.
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich es generell ablehne. Ich finde das Zeitfenster einfach ein bisschen fragwürdig.
Wie sieht denn diese Konzentrationsphase für Sie genau aus vor dem Wettkampf? Also wirklich bevor Sie dann ins Wasser springen, ab welchem Abstand zum Abspringen wird es dann fragwürdig?
Ich würde sagen, bei uns so die letzten 1,5 Stunden, weil dann eben wirklich Routine drin ist, was das Einschwimmen betrifft, ob man dann vielleicht nochmal zum Physiotherapeuten kurz geht, die Vorbereitung, das Anziehen des Wettkampf-Equipments, dann muss man auch schon 20 Minuten vorher im Callroom sein, wo sich dann alle Athleten einfinden. Also ich denke, in diese Routine sollte auf keinen Fall irgendetwas eingegriffen werden.
Können Sie sich vorstellen, dass die Athletinnen und Athleten, die dann wirklich direkt vor dem Wettkampf getestet werden, nachher den Finger heben und sagen, Moment, das war ja Wettbewerbsverzerrung, da ist jemand anderes nicht getestet worden.
Also ich denke, das müsste man dann wirklich einheitlich gestalten, dass es eben dann der ganze Lauf zum Beispiel ist vor einem Finale, dass es eben da dann nicht sagen kann, okay, nur einer wurde kontrolliert und ja, der hat dann vielleicht seine Routine nicht so machen können. Also dann müsste es wirklich einheitlich gestaltet werden.
Also Sie sagen, man soll auf so eine Art und Weise dann Chancengleichheit herstellen?
Ja, auf jeden Fall. Falls man das Zeitfenster nicht eben auch direkt nach den Start schieben kann. Es erschließt sich mir noch nicht, wieso man das nicht eben dann direkt nach dem Start im Anschluss. Ich meine, in dem Moment, wo ich anschlage, wenn ich dann direkt beobachtet werde und jemanden an meiner Seite habe, der die ganze Zeit sieht, dass ich nicht manipulieren kann, dann verstehe ich nicht, wieso man nicht noch die 20 Minuten vielleicht warten könnte.
Ja, ich denke, das Argument ist eben, dass nicht alle Athletinnen und Athleten auch nach dem Anschlagen getestet werden. Und zwar ist die Möglichkeit da, nach dem Anschlagen bisher zu testen, aber man wollte eben diese Lücke jetzt schließen von Seiten der NADA. Denn diese Lücke wurde ja bekannt erst durch diesen Dopingskandal rund um den Erfurter Arzt. Da wurden offensichtlich Bluttransfusionen kurz vor dem Wettkampf dann noch einmal gemacht.
Ja.
Vielen Dank an Marco Koch, den Schwimmer,
ja,
live
gerne
bei uns im Deutschlandfunk. Und wir gehen weiter zu einem Thema, das diese Woche viele Menschen bewegt hat. Caster Semenya, hat gesagt, sie will ihr Testosteronlevel in Zukunft nicht durch Medikamente senken. Das sagte die 800-Meter-Läuferin gestern bei ihrem überlegenen Sieg in Doha, dem ersten Leichtathletik-Meeting in der Diamond League. Der Lauf wird deshalb wohl vorerst ihr letzter auf internationaler Ebene bleiben, denn die Testosteronregel des Weltleichtathletikverbands ist zulässig. Das urteilte am 1. Mai der Internationale Sportgerichtshof Kass. Diese Regel setzt bei bestimmten Renndistanzen einen Testosteron-Grenzwert für Frauen fest. Wer darüber liegt, darf nicht in der Frauenkonkurrenz starten, es sei denn, der Testosteronwert wird durch Medikamente gesenkt. Ab kommender Woche gilt diese Regel auch für den Deutschen Leichtathletikverband, zumindest wenn Athleten dann auf internationaler Ebene starten. Dessen Präsidenten Jürgen Kessing habe ich vor der Sendung gefragt, was das Urteil bei ihm ausgelöst hat.
Wir hatten ja die Position des Weltverbandes mitgestützt und das war dann auch ein Ergebnis, über das wir dann auch zufrieden waren.
Diskriminierend, aber notwendig für den Sport hat ja der KAS, das Internationale Sportgericht, geurteilt. Mhm. Können Sie das so hinnehmen, dass man diskriminierend dafür in Kauf nimmt?
Also ganz so hart würde ich es nicht formulieren. Es ist sicher für die Betroffenen nicht so erfreulich. Aber man muss sehen, dass ein großer Teil der weiblichen Teilnehmer dadurch auch geschützt wird in ihrem Leistungsbestreben. Und das Ziel war ja auch immer, soweit es geht, ein Stück Chancengleichheit und auch Fairness zu erreichen. Und ich glaube, das ist mit dem Urteil auch erreicht worden.
Welche Gedanken hat das denn bei Ihnen angestoßen über die Klassifizierung im Sport in männlich und weiblich?
Ja, es ist, denke ich, jetzt eine klare Abgrenzung, die nun wohl auch notwendig war. Und ich denke, auf lange Sicht wird man mit der Klassifizierung männlich-weiblich möglicherweise gar nicht mehr hinkommen. Wir erleben das ja heute schon beispielsweise im Arbeitsrecht. Wenn Sie Stellenausschreibungen haben, haben Sie auch die Kategorie divers. Und das wird möglicherweise im Sport also auch noch kommen.
Also hinkt der Sport da dem Zeitgeist ein Stück weit hinterher?
Und nicht unbedingt. Es ist ja auch eine Frage der Zahl der Betroffenen und die ist, glaube ich, im Moment noch nicht so erhoben beziehungsweise nicht so groß, dass es unbedingt jetzt ein ganz drückendes Problem wäre.
Was sagen Sie denn denen, die jetzt finden, der Sport macht es sich dazu einfach mit seinem Rückzug auf männlich, weiblich und Testosteron?
Also es gibt ja auch andere Beispiele im Sport, wo man versucht, größere Unterschiede in der Leistungserbringung ein bisschen zu kanalisieren. Denken Sie an die Sportarten Boxen, Judo, Gewichtheben, wo es Gewichtsklassen gibt, wo also nicht nur männlich-weiblich ist, sondern innerhalb der jeweiligen Kategorie auch die Gewichtsunterschiede, um Körpermaße und Körperfülle und Körpergewicht auszugleichen.
Die Frage ist ja, ob ein hohes Testosteronlevel nicht ein Wettbewerbsvorteil wie jeder andere auch ist, eine körperliche Beschaffenheit, die man hinnehmen muss.
Ich glaube, da ist es wissenschaftlich durch das Gutachten eindeutig belegt. Beispielsweise, wenn wir jetzt bei den Werten sind, 95% aller Frauen haben einen Wert unter 3 Nanomol pro Liter Blut. Bei den Männern sind es etwa 95% über 7 Nanomol pro Liter. Da haben sie also eine klare Trennung. Und alles, was dazwischen ist, ist dann von der Menge her gar nicht mehr so eindeutig zuzuordnen. Und wenn man weiß, dass dieses Testosteron einen eindeutigen Vorteil gibt bei Kraftwerten und auch beim Hämoglobin und es auch immer ein Riesenproblem beim Doping war, ist da wirklich Handlungsbedarf gewesen.
Also Sie schenken dem Gutachten voll und ganz Glauben. Das wird ja durchaus auch von namhaften Wissenschaftlern angezweifelt, zum Beispiel was die Datengrundlage angeht.
Also ich glaube, es gibt kein Gutachten auf der Welt, das nicht durch ein Gegengutachten nochmal widerlegt wird und dann durch ein Obergutachten nochmal verifiziert wird. Aber man muss sich mal an etwas orientieren. Wir haben jetzt einen Ausgangswert und ich glaube auch eine klare Entscheidung durch das Gericht. Und an der sollte man zunächst einmal festhalten, bis zum eindeutigen Beweis des Gegenteils.
Herr Kessing, jetzt ist es ja so, dass diese Regel auch ein Anraten zur Einnahme testosteronsenkender Mittel beinhaltet. Manche sprechen von einer Art umgekehrten Doping. Hm. Ist Ihnen wohl dabei?
Also bei allem, was Sie einem Körper von außen zuführen müssen und keine natürlichen Dinge sind, ist sicher nicht etwas, was ein Wohlbefinden auslösen sollte. Aber im Moment fällt mir auch die Idee oder auch die Kreativität, um eine andere Form einer Wettbewerbschancengleichheit hinzubekommen. Also das ist durchaus ein Ansatz. Man möchte ja nicht jemand gänzlich ausschließen, sondern hat einen Rahmen angeboten, in der ein Messen der Kräfte und der Geschwindigkeit unter annähernd gleichen Voraussetzungen dann gegeben ist.
Dennoch der Zwang, dass man in einen Hormonhaushalt eingreift, das finden Sie gerechtfertigt von einem Sport, der ja gegen eine Dopingkultur eintritt?
Ja, das ist richtig. Aber sie, in der Tat ist dann die quasi die Gegenbewegung. Aber Sie haben ja auch viele Dinge, wo Sie auch hormonell eingreifen. Denken Sie bei der Thema Verhütung, greifen Sie auch mit Hormonen zum
Beispiel. Antibabypille zum Beispiel oder
genau,
sowas.
Genau, oder auch bei bestimmten Krankheiten müssen Sie das auch tun. Also wenn Sie auch bei Schilddrüsenfunktionen und so weiter. Gibt es also viele Möglichkeiten, die medizinisch dann auch gegeben und auch gerechtfertigt sind.
Ich frage auch deshalb, weil der Verband ja dann auch so eine Art Fürsorgepflicht nachkommen muss, beziehungsweise vielleicht ist ja heute noch gar nicht so richtig absehbar, ob da eine mögliche Gesundheitsgefährdung damit einhergeht. Das muss ja so ein Verband praktisch mitdenken, dass Athletinnen später auch mal auf ihn zukommen könnten und sagen könnten, ihr habt uns davor nicht bewahrt.
Also ich denke, da haben wir eine hervorragende medizinische Abteilung, die auch immer präventiv und aufklärend tätig ist, sodass man auch von vornherein die Risiken da zumindest mal ausbreitet und dann auch abschätzen kann.
Mich interessiert jetzt noch konkret die Regel, die wird ja ab kommender Woche dann auch gelten, auch für den Deutschen Leichtathletikverband. Wie setzen Sie denn diese Regel jetzt genau um?
Dafür ist unsere Wettkampfabteilung und die Rechtsabteilung zuständig und die Regeln werden dann unseren Athleten bekannt gegeben und das wird dann auch im Rahmen von Untersuchungen, also es finden ja auch bei Wettkämpfen oder auch im Training Dopingkontrollen statt, wo man also auch über diese Blutkontrollen diese Werte dann erheben wird und dann weiß man, ob es eingehalten wird oder nicht.
Also ein Zweifel, der lediglich über Blutkontrollen zustande kommt, jetzt nicht, weil man denkt, eine Athletin hat besonders männliche Züge und dann muss sie sich einer Kontrolle unterziehen zum Beispiel?
Ich denke, das gilt wie in vielen anderen Bereichen zunächst mal die Unschuldsvermutung.
Sagt Jürgen Kessing, der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes, bei uns im Deutschlandfunk. Es hat nicht sollen sein für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt. Im Viertelfinale der Champions League ist Schluss. Im Rückspiel gegen den ungarischen Rekordmeister aus Westbrem gab es eine 25-29 Niederlage. Norman Nawe.
Die SG Flensburg-Handewitt hat das Handballwunder von Westbrem nicht geschafft. Am Ende verloren die Flensburger auch das Rückspiel im Viertelfinale gegen den ungarischen Serienmeister mit 25-29. In der Anfangsphase, da durfte die SG kurz von einer Wende träumen. Starker Beginn, 5-0 Führung, nach einer Viertelstunde immer noch 8-4. Dann aber kamen die Gastgeber immer besser in Fahrt, angetrieben von 5.300 enthusiastischen Fans. 17-13 die Pausenführung für die Ungarn und die spielten das dann im zweiten Durchgang locker runter. Flensburg gab sich zwar nicht auf, hatte dann aber nichts mehr zuzusetzen und darf sich nach dem Aus in der Champions League nun voll und ganz auf das Rennen in der Handball-Bundesliga konzentrieren und die mögliche Titelverteidigung.
Beim Männertennisturnier in München sind bereits gestern die beiden letzten deutschen Spieler ausgeschieden und eigentlich sollten heute zwei Halbfinals ausgetragen werden, aber auch in München regnet es. Florian Hecht.
Es wurde genau eine Stunde und 12 Minuten Tennis gespielt. Mehr ließ dieser graue Regentag in München nicht zu. Aber das reichte für Christian Garin. Der Chilene, der im Viertelfinale Alexander Zverev aus dem Turnier gekegelt hatte, brauchte nur zwei Sätze gegen den Italiener Marco Cecchinato. 6-2 und 6-4 für den erst 22-jährigen Garin, den auch eine lange Regenpause im zweiten Satz beim Stand von 4-3 nicht bremsen konnte. Garin, damit der erste Finalist von München. Auf seinen Gegner wird er noch ein Weilchen warten müssen. Das zweite Spiel zwischen dem Spanier Roberto Bautista Agut und Matteo Berrettini aus Italien wurde abgesagt. Der Regen am Center Court wurde immer stärker, Spielen unmöglich. Deshalb wurde das zweite Halbfinale auf Sonntag verschoben.
Berichtet Florian Hecht. Die Basketballerinnen des Herner TC sind zum ersten Mal deutscher Meister. Im entscheidenden fünften Playoff-Finale der Damen-Basketball-Bundesliga ließ der Hauptrundensieger Titelverteidiger Keltern beim 80-60 keine Chance und machte das Double perfekt. Und das war es mit Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk. Zwischen Bremen und Dortmund steht es nach wie vor 0-2. Danke fürs Zuhören. Tschüss.